Das, was mich an dieser ganzen Diskussion ums Gendern so aufregt. Warum redet man nicht eigentlich über die Sache, um die man wirklich ringen und diskutieren sollte, nämlich Chancengerechtigkeit? Für den einzelnen Menschen ist die Sprache, in der man denkt und fühlt und lebt, das Zentrum. Mit Weitblick für Mensch und Gesellschaft schaffen wir Innovation, teilen wir Wissen, bauen wir Brücken, sind wir gemeinsam Universität. Ich bin ja nur eine kleine Episode. Ich will ja, dass sie in 30 Jahren noch gut dasteht.
Liebe Dazwischenhörende, ja, wir sind jetzt tatsächlich drin im Jahr 2025. Und dafür wünsche ich mir, dass ganz viele von euch weiterhin Interesse für meinen Podcast haben. Es ist viel geplant. Ich habe schon diverse Promis und Fames und interessante Menschen angefragt, mit denen ich gerne sprechen möchte. Also, liebe Gruppe da draußen an den Endgeräten, ihr könnt gespannt sein. Folgt mir fleißig, kommentiert gerne und wer Geld hat und will, kann uns auch noch spendend unterstützen. Anyway, ich wünsche euch und uns und mir und allen anderen auch ein gesundes, gutes Dazwischenjahr 2025. Ja, heute gibt's hier wieder hohen Damenbesuch. Es ist eine, eine Blondine mit Brille. 180 Zentimeter geballte Intellektualität. Es ist niemand Geringeres als Professor Dr. Eva Eckkramer. Und sie ist die Präsidentin der Universität Trier. Hallo Eva.
Hallo Simi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich bin also wirklich, ne? Also so diese Adenauer-Sozialisation, ne? Wir sind ja ähnlich alt, ne? Wir sind also ähnlich jung, also jahrgangsmäßig.
Ähnlich jung.
Ähnlich jung, natürlich. Und ich habe heute gemerkt, so, ich muss mich ja vorbereiten. Ne? Da kommt die Frau Professor, da muss ich mich vorbereiten. Jetzt hatte ich aber nicht mehr so viel Zeit. Was ich noch rausgekriegt habe, ist, dass du seit September 23 Präsidentin an der Uni, la Presidenta de la Universität Trier bist. Wie kam es dazu, Eva? Das musst du jetzt erstmal wissen. Du darfst jetzt auch erstmal Hallo sagen.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Wie kam es dazu? Oh, ich hatte das eigentlich gar nicht mehr so am Schirm. Das hatte ich irgendwie schon abgehakt. Und dann kommt ein Anruf. Und dann hat man 3 Tage Zeit, den Hut in den Ring zu werfen oder eben nicht.
Weil man da vorgeschlagen wird? Oder
also man wird angerufen in der Regel von jemand, der irgendwie mit der Findungskommission betraut ist oder in der Findungskommission. Das ist ganz, ganz häufig so. Ich würde fast sagen, die Regel heute, dass man proaktiv nach Menschen sucht, die so ein Amt ausführen könnten. Und das war in dem Fall so. Und dann hatte ich diese 3 Tage, das hat mich irgendwie ganz schön gefordert, weil innerhalb von 3 Tagen zu entscheiden, will man das, macht man das. Und dann habe ich mir gedacht, ach, den Hut in den Ring werfen, das kann ich ja mal. Dann fährt man in die Stadt, dann bin ich nach Trier gefahren, einmal quer durch die Innenstadt, einmal quer durch den Campus.
Von
Mannheim, das war nicht weit. Also meine letzte Station, die letzten 14 Jahre war ich in Mannheim. An der Universität Mannheim und hatte dort meinen Lehrstuhl für romanische Sprache und Medienwissenschaft, war auch 6 Jahre Prorektorin für Forschung, für Infrastruktur, für Gleichstellung, alles Mögliche, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ja, und dann hatte ich das eigentlich so ein bisschen weggelegt, auch nach einer sehr leidvollen Erfahrung, muss ich auch sagen. Also Frauen in der Wissenschaft, da braucht man eine dicke Haut.
Und immer noch,
es leider. Also ich arbeite dran, dass sich das ändert, aber es sind lauter dicke Bretter. Also das ist nicht so ganz einfach. Also wir sind immer noch auf den, also jetzt in Trier sieht schon besser aus, wir sind schon über 30% Frauen auf den Professuren. Das ist aber im Bundesdurchschnitt wirklich, wirklich gut.
Also 30% Frauen.
Ja, ist immer noch viel zu wenig. Ja,
weil wenn man überlegt, immer noch die alten weißen Männer rum.
Ja, das ist diese berühmte Leaky Pipeline. sein. Wir haben mehr Studierende, die weiblich sind und die auch tolle Abschlüsse machen, tolle Bachelor-Master-Abschlüsse, ja, tolle Examina. Die machen auch noch die besseren, also besser, also die mehr Frauen machen Promotionen als Männer. Also es gibt wirklich viele im Pool, die sich da also wissenschaftlich qualifizieren und dann verlieren wir sie. Und das nennen wir diese Leaky Pipeline, diese Schere. Okay. Und das ist eben meistens nach der Promotion, dann kommt irgendwie die Frage, ja, vielleicht will ich auch Familie und das ist irgendwie nicht kompatibel. Aha. Und da gibt es nur wenige Mechanismen, dagegen anzugehen. Und das historisch gewachsen, also über jetzt 20% zu kommen deutschlandweit, war schon eine große Anstrengung. Es gibt immer noch Universitäten, die auf ihren 20% festgefroren sind oder darunter. Und es ist einfach viel zu wenig, weil wo bleiben denn die Frauen?
Aber dann sind wir in Trier ja gar nicht so schlecht. Dann stehen wir ja gar nicht so schlecht im Kurs.
Ja, Trier hat was Tolles gemacht, finde ich. Nämlich, es gibt ein Programm, ein Bundesprogramm, das heißt Wissner. Da geht es vor allem um W1-Professuren, die dann tenioriert werden. Das heißt, man muss nicht nach der Promotion noch habilitieren und ist dann schon viel älter und sich vielleicht zwischen den Kindern und der Karriere irgendwie entscheiden, sondern man geht schon nach der Promotion, innerhalb der 6 Jahre nach der Promotion, auf eine W1-Professur. Das ist eine Junior-Professur und hat die Chance, wenn man sich in diesen 6 Jahren gut entwickelt, tenioriert zu werden. Das heißt, auf eine fixe große Professur einzuwandern.
Ja,
und die steht auch schon fest.
So?
Ja, aber das ist eben schwierig, weil das heißt, in dieser Zeit, wo die eben mit einer W1 besetzt ist, muss die weniger lernen. Die lernen am Anfang nur 4 Stunden die Woche, nach der ersten Evaluierung dann 6 Stunden. Okay. Und jemand, der halt eine volle Professur hat, auf W2 oder W3, lehrt halt gleich mal 9 Stunden.
Ist aber nur 2 davon vor Ort, oder?
Dazu sage ich jetzt nichts. Da bräuchte ich jetzt empirische Evidenz.
Anyway, ne?
Aber natürlich, ne? Also 9 Stunden ist das Deputat, das auch abgeprüft wird. Also die Professuren müssen im Grunde alle ihre 9 Stunden machen, wenn sie auf W2 oder W3 sind und keine Forschungsprofessuren sind. Das ist die Regel. Und ich würde auch mal sagen, ein ganz, ganz großer Teil, der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen macht das mit Färbe und macht das richtig gut. Okay. Also wenn man nicht gerne lehrt, sollte man auch nicht Professorin
werden. Das ist kein Standard an allen Unis. Das ist jetzt an manchen Unis so, wie in Trier ist es so und woanders ist es nicht so.
Also ich glaube, hier hat man einfach schon viel getan, um dieses Problem zu vermeiden. Es gibt natürlich immer Luft nach oben. Ja, und auch eben Frauen zu fördern. Und da braucht es immer noch mal eine spezielle Ermutigung. Das beginnt schon damit, dass die nicht per se einfach ausersehen werden zu promovieren. Also wir sprechen dann immer von diesen schrecklichen homosozialen Kooptationen, dass eben die Männer meinen, sie müssen alles replizieren, wie es bei ihnen war.
Ja,
also man sucht sich wieder genau so einen jungen Mann, wie man damals selbst war. Und damit möchte ich auch den Männern in der Wissenschaft gar nichts unterstellen. Da gibt es auch ganz viele, die tollen Frauen fördern und so weiter. Mhm. Aber es ist halt ein sehr häufiger Effekt, dass wieder genau das Gleiche repliziert wird, was man eben selber war.
Systemen oft, ne? Ja. Das ist dieses, was man kennt, das macht man, das will man wieder haben. Das war ja gut so, warum, ne? Never change.
Ja, genau. Und
so weiter.
Es funktioniert ja manchmal auch gut,
ja.
So dass man jetzt an vielen Stellen hört, ja, aber mittlerweile muss man ja die Männer fördern. Habe ich auch schon gemacht, ja. Also wenn ich für Gleichstellung zuständig bin, finde ich das auch nicht gesund, wenn in einem Fach gar keine Männer mehr sind. Also ich finde, eine gute Durchmischung ist jedem Fach zuträglich, weil es einfach alle Perspektiven braucht. Möglichst divers. Ja, am besten müsste man also quasi.
Ist ja immer so.
Ja.
Ist ja immer so, dass ist ja immer die Angst, dass da alles so durcheinander wird. Aber das ist ja das, was in allen Bereichen, ne? Also mich fragt keiner, aber ich weiß es eben. Ne?
Ja.
Weißt du? So. Nee, aber Diversität ist nur eine sexuelle Orientierung. Ne?
Ganz genau.
Ganz klar.
Also Forschung wird auch besser, finde ich. Ja? Da soll es auch Leute dabei geben, die eben neurodivers sind oder die andere Ethnizität haben oder die anderes Alter ist auch schon gut. Ja, eine Sozialisierung, du hattest von der Adenauer Sozialisierung gesprochen. Das ist einfach anders und es braucht eben viele verschiedene Perspektiven auf einen Gegenstand und dann kommt vielleicht dabei was Tolles raus.
Genau.
Und das ist auch
das ist ja auch immer so, wenn jetzt die Deutschnationalen, die ja jetzt wieder, ich komme nicht drum rum, die immer in irgendeiner Form auch kurz zu erwähnen, weil sie mir immer wieder als Negativkonnotation einfallen, ne? Dass die immer so Angst haben vor gemischten Sachen, vor Dingen, die dabei ist alles Urdeutsche, eine Mischung aus irgendwas Vorangegangenem.
Ja.
Der Alkohol kommt aus dem Arabischen. Dann, ne, Wolfgang Müller.
Ja.
Oder der Christstollen aus aktuellem Anlass. Da ist kein deutsches Gewürz drin.
Ja? Die ganze Welt war immer schon hybride. Ja? So. Und aus dem Zusammenleben von verschiedensten Kulturen ist immer viel entstanden. Ich bin ja vom Fach her auch Hispanistin, also habe mich lang mit dem Spanischen, Geschichte der spanischen Sprache. Wenn man sich vorstellt, dass 750 Jahre auf der Iberischen Halbinsel ein Nebeneinander der drei großen Weltreligionen, ein intensives Nebeneinander, ja, es war ja komplett arabisiert, also arabisch besetzt, dann wurde es langsam rückerobert und die jüdische Kultur war immer wichtig. Also es gab immer Judentum, Christentum und Islam nebeneinander und das war die produktivste Zeit überhaupt. Die ganze Erschließung des antiken Wissens, das was verloren gegangen ist in der Völkerwanderung und so weiter, in der Medizin, in der Astronomie und so weiter, in der Mathematik. Diese Erschließung des Wissens ist also teilweise natürlich geschehen im Haus der Weisheit, Gundi Schapur, also quasi. Und dann kam das zurück nach Europa über dieses arabisierte Spanien, da saßen Kalifen eine ganze Zeit lang. Und das war ein Wissenspool sondersgleichen. Und alle, die was erfahren wollten in der Wissenschaft, sind nach Spanien gepilgert, um es dort zu erfahren. Irre. Und die Texte waren auf Arabisch, auf Hebräisch, dann gab es verschiedene romanische Zwischenstufen, so haben sich die Sprachen weiterentwickelt. Und das hat ein unheimliches positives Element gehabt für die Wiederentdeckung der Wissenschaften, der antiken Wissenschaften. Und eben dieses Aufeinandertreffen, auch, ich meine, jemand, der aus der Musik kommt, wird sagen, ja, in der Musik hatte das auch einen Rieseneffekt und in der Literatur genauso. Eigentlich im Bauwesen, ja, also die Spanier haben erst wirklich gelernt, ihre Felder zu bewässern, wie sie dieses Wissen aus dem arabischen Raum gekriegt haben. Ja?
Irre. Ja. Und jetzt brauchen wir die ganzen syrisch gut ausgebildeten Menschen, damit sie uns hier auf die Beine helfen, ja, was auch die Politik noch nicht so ganz versteht. Ne? Und jetzt, wenn die jetzt alle nach Hause zurückgehen, weil glücklicherweise dieser neue bärtige Mann da in Syrien, ne, vielleicht eine bessere Handhabe hat, um mit den Leuten klarzukommen in seinem Land, dann gehen die alle wieder weg.
Ja, obwohl ich wirklich sagen muss, ich habe mich gestern so gefreut. Also für mich, war auch sehr emotional. Also wenn man sich vorstellt,
also
fernab der
Hörer
Heimat.
An den Endgeräten, wenn wir das hier hören, ist es ein Tag, nachdem Syrien quasi, nachdem Assad zu seinem Kumpel Putin geflüchtet ist. Ne?
Ja,
also und wir sitzen jetzt
genau
einen Tag
so
später
sagen,
hier in Neukölln, haben alle gefeiert, überall haben sie gefeiert und zu Recht.
Und wenn man sich vorstellt, also diese vielen, vielen zwangsexilierten Syrerinnen und Syrer, und das war ja ein Wahnsinns grausamer Zustand, der dort herrschte. Ich meine, Assad hat ja vor nichts zurückgeschreckt. Da wurde sogar Giftgas gegen die eigenen Menschen eingesetzt.
Ja,
wir hatten vorletztes Jahr war das, eine ganz tolle Veranstaltung mit der Deutsch-Französischen Hochschule, mit der ich auch noch viel mache. Und auch derzeit noch die Präsidentin bin oben. Obendrauf ist mein zweiter Hut sozusagen. Waren wir im Friedenspalast in Den Haag und da gab es einen Grand Témoin, also ein großer Zeuge, der gesprochen hat und das hat mich so beeindruckt. Also wir hatten alle wirklich Tränen in den Augen am Ende, waren auch viele Studierende da aus verschiedensten Programmen, Politikwissenschaft, Jura und so weiter. Und der hat nur erzählt von der ist Arzt und hat seine ganze berufliche Karriere als Arzt, als Militärarzt fürs französische Militär gearbeitet und war also in allen Krisengebieten sozusagen im Einsatz, um die Zivilbevölkerung, aber auch die Militärs medizinisch zu betreuen. Und seit er in Rente war, war er 38 Mal in Syrien, Raphael Pitti, und hat quasi versucht, ein Minimum an medizinischem System in diesem Land aufrechtzuerhalten, wo man vielleicht 20 Minuten am Tag die Erdhöhle verlassen kann, in der man dahin vegetiert. Also Leben kann man das gar nicht mehr nennen. Mhm. Und also wir waren alle so, also wir waren so schockiert. Ja, der war auch einer derjenigen, der die Gifttoten gesehen hat, auch die gifttoten Kinder. Und nachher wird das einfach wieder geleugnet sozusagen, dass das passiert ist. Und wir haben es alle erfahren und alle gesehen. Und ich freue mich so für die Syrerinnen und Syrer, dass sie jetzt wieder Hoffnung schöpfen, weil von der Heimat abgeschnitten zu sein und auch nicht zu wissen, was mit den Leuten ist, die noch dort im Gefängnis sitzen. Die haben ja alle Familie. Oder ich habe es auch im Zug gemerkt, am Samstag, da war so eine Unruhe und man hat genau gemerkt, dass da ganz viele Menschen drinnen waren, die da mitgefiebert haben. Was ist jetzt im Kurdengebiet? Ja, die Kurden wissen ja auch nicht, was macht jetzt was die jetzt Türkei oder wie geht das jetzt aus? Wird da nochmal gegeneinander gegangen oder wird das jetzt friedlich? Und also ich bin einfach froh, dass es jetzt die Hoffnung gibt auf eine Chance für dieses
Hoffnung
Land.
Gibt.
Ja, so. Und auch auf ein diverses Land mit verschiedenen Religionen.
Ich finde sowieso alle Menschen in ihrer Verfasstheit, wo sie auch herkommen, sehr schön.
Kommt drauf an, sage ich da mal. Da bin ich zu, jeder, klar.
Doch,
wenn jemand, wenn jemand Humor hat, wenn jemand offen ist, wenn jemand lieb ist, ist ja auch schön.
Ja, aber ich finde auch, also wir haben natürlich ein ganz klares Konzept von Schönheit, aber ich habe mal 2 Jahre in der Karibik gelebt.
Aha.
Auf einer Insel namens Curaçao. Und da ist
Curaçao kenne ich aus den 70ern oder früher 80er, also mit 15. Ne? Curaçao mit O-Saft, das war dann grün.
Die grüne Witwe.
Witwe.
Die grüne Witwe.
wie heißt das noch, im Ratternsessel. So, grüne Witwe. Ja, Curaçao, erzähl.
Naja, und da ist ein ganz anderes Konzept von Schönheit auch. Also ich meine, da muss so, die Frauen, die haben, also vor allem bei den Frauen ist mir das als sehr junge Frau aufgefallen. Ich war da gegen Ende meines Studiums und bin dann irgendwie hängen geblieben, auch noch für meine Dissertation. Und also die haben, alles muss rund sein und dann ist es schön. Und wenn man da genau hinsieht, auch mit welcher Anmut sie sich bewegen und ihre Körper einsetzen, das fand ich dann total schön, ja. Also ich war ja nur der Hungerlappen für die. Also ich muss sozusagen das europäische Modell, sehr groß gewachsen, sehr skinny und so weiter, ist einfach so, ja, wie man halt ist, ja. Und da war bestenfalls Mitleid und auch dann Sachen zu tragen, die man in Europa bestenfalls als Unterwäsche trägt, ja. Und auch den Körper zu zeigen, das war für mich am Anfang etwas befremdlich, weil ich das überhaupt nicht kannte. Aber ich finde das bis heute noch richtig schön und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da hingehe und dieses, ja, es ist warm das ganze Jahr.
Ja,
warum soll ich mich, weiß Gott, wie verhüllen? Und da ist natürlich, nach den ersten paar Monaten habe ich gesagt, das ist der ideale Ort, hier gibt es überhaupt keinen Rassismus und so weiter. Mhm. Das habe ich dann, wie ich länger dort war, revidiert, weil der Rassismus ist so versteckt, dass man ihn gar nicht sieht am Anfang. Man muss die Kultur sehr, sehr gut kennen, um zu entdecken, wo sie dann doch an vielen Stellen noch nach rassistischen Mustern geprägt ist. Das ist natürlich eine Kolonie, ist bis heute mit den Niederlanden verbunden, außenpolitisch. Ja. Eine Riesendiskussion und ich bin eben hin, um die lokale Sprache zu lernen. Eine wunderschöne Sprache, nennt
das
sich
ist?
Papiamentu.
Papiamentu, sag doch mal, heute ist es kühl draußen.
Aweta hopi frio. Afo.
Okay, und dann noch, ich trinke gerne kühles Wasser.
A mi gusta bebe agua frio.
Okay, kann man jetzt nicht irgendwo irgendwas ableiten, auf keinen Fall.
Also es ist sehr nah am Spanischen, also das tut man sich leicht, weil sehr viel spanisches Vokabular drin ist, aber die Grammatik ist eine Universalgrammatik sozusagen. Es gibt keine Flexion, die Verben werden nicht konjugiert.
Okay.
Es gibt zum Beispiel kein Genus. Dieses ganze Problem, das wir mit grammatikalischem Geschlecht haben und mit Gendern, das gibt's dort nicht. Es gibt's Die Wörter haben kein grammatikalisches Geschlecht. Es gibt einfach nur einen Artikel.
Ja, super, reicht doch.
Immer egal ob, und nur dann, wenn ich das wirklich unterscheiden muss. Also Genus, also grammatikalisches Geschlecht, ist ja quasi menschengemacht, ja. Wenn wir Sprache generieren, können wir das machen oder auch nicht. Aber was eigentlich wichtig ist beim Sprechen, ist Sexus. Also manchmal ist es halt doch relevant, ob es Männlein, Weiblein ist. Wie zum Beispiel, es gibt ein Wort für Kind. Also ich habe ein Kind, also mein eigenes Kind. Dann ist es you, ja, von hijo im Spanischen, you. Und dann, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist natürlich interessant, ist es ein Mädchen oder ein Junge. Ja. Und dann sage ich you hombre, also Kind, Mann. Oder ich sage you mujer, Kind, Frau. Und dann ist es vollkommen klar, wie es auch nur ein Wort für Mensch gibt. Und wenn ich dann Frau draus machen will, dann sage ich Mensch, Frau. Hände Mujer. Also okay. Internationaler Tag der Frau ist Dia de Hände Mujer. Ja, Tag der Menschenfrau.
Okay.
Eigentlich total logisch, ja.
Und schön auch, Menschenfrau und Menschenmann.
Ganz genau. Aber zunächst sind alle Menschen. Also das ist wie bei der Political Correctness, Person First Regel. Ja, aha, es ist nicht die Behinderte, sondern ein Mensch mit Behinderung oder eine Frau mit Behinderung. Immer der Mensch zuerst und dann kommen erst die Attribute.
Mhm. Ja, cool eigentlich.
Super, also genial.
Ja,
und wunderschön die Sprache. Wunderschön.
Du hast, bevor wir jetzt hier noch einen Unidiskurs weiterführen, möchte ich mal kurz abbiegen. Du kommst gerade aus Berlin, hast du mir erzählt. Und irgendwas von 21 Grams, wo du dich aufgehalten hast, das ist in der Hermannstraße in meinem Neukölln. Was hast du denn gerade in Berlin gemacht, meine
ja,
Liebe?
Also das 21 Gram ist so eigentlich so eine Event-Location, eine ehemalige Aussegnungshalle, darum auch die 21 Gramm, also das, was von uns bleibt, wenn nicht mehr viel da ist.
Von allen Menschen bleibt genau 21 Gramm übrig?
Ja, das sagt man. Okay. Ja, ob es stimmt, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber da sagt man, das Lokal heißt so. Und da hatte die Zeit mit einigen Partnern und dem CHE, dem Zentrum für Hochschulentwicklung, eingeladen zur Kür der Wissenschaftsmanagerin oder des Wissenschaftsmanagers des Jahres. Da gibt es immer eine Shortlist und das wird dann gekürt von der Jury. Und das sind im Grunde die Präsidentinnen, Präsidenten, Rektorinnen, Rektoren der Hochschulen in ganz Deutschland, die man da nominieren kann sozusagen. Da gibt es immer einen großen Prozess vorher. Und da war dieses Mal eine tolle Kollegin, die also diesen Preis gewonnen hat, Frau Wien, die Rektorin der Universität Eichstätt.
Wo ist das? Im Osten?
In Bayern. In Bayern. Und das war mein Schreckmoment. Ich hoffe, das kann man dann senden. Ich ging rein und da saß jemand und dann dachte ich mir, das muss Horst Seehofer sein. Nein. Und ich sage zu meinem Kollegen, sage ich, was macht denn Horst Seehofer hier? Und nachher wusste ich das, war nämlich der Laudator für Frau Wien. Ja. Und es war wirklich, oh Gott.
Ich habe Horst Seehofer einmal live erlebt.
Oh Gott, es gab sogar Buhrufe während der Laudatio, weil die Leute so schockiert waren über das Wie.
Weil der Typ unmöglich ist. Der ist in der, der hat mal ganz kurze Zwischenstory. Ich war mal bei Unser Dorf soll schöner werden. Hat mein Dorf, Riol, ich grüße dich an der Mosel. Die haben, waren nominiert für Unser Dorf soll schöner werden. Silberner Bär oder was weiß ich. Ja. Und da ist die halbe Gemeinde, zumindest die Vereine, dorthin gefahren, nach Berlin. Und im ICC damals, glaube ich, genau im ICC, hat dann Horst Seehofer, das waren insgesamt 600 Gemeinden, die da nominiert waren und Preise bekommen haben, keine Ahnung. Und der hat sich da verhalten, unmöglich, so nach dem Motto, das sind sowieso alles Bauern, die hier sitzen, weil die vom Land kommen. Ja. Der Typ hatte voll die Lampen an, auf gut Deutsch, er war angetrunken und hat da rumgesülzt und dass wirklich alle möglichen Leute, wir draußen damals noch rauchend, uns mega empört haben über Seehofer.
Ja. Hat sich nicht geändert. Also wir haben uns auch empört, aber er hat es gar nicht gemerkt, wie empört die Menschen waren. Und ich war sehr beruhigt, wie ich rausgegangen bin, weil die Männer rund um meinen Tisch waren genauso empört wie die Frauen.
Okay.
Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also, dass man einfach sagt, so kann man das nicht mehr machen. Das geht nicht.
Wahnsinn.
Ja.
Aber dass der zu sowas noch gebeten wird?
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen, er ist der neue Hochschulratsvorsitzende in Eichstätt und ich glaube, ja, die Kollegin
also quasi
konnte das
seine
noch nicht
Uni,
so abschätzen.
Seine Uni quasi, wo er
ja, sozusagen,
Oberchef
wo
ist.
Er jetzt dann den Aufsichtsrat vorsteht. Also ja, aber es war ein lehrreicher Abend und wir haben uns trotzdem dann noch amüsiert.
Nein, das stelle ich mir auch sehr skurril vor, ehrlich gesagt. Seehofer in 21 Grams in dieser Kapelle. Also das sieht ja so ein bisschen
ist
aus wie eine Kapelle.
Und da steht auch noch die Sprüche.
Ja. Und also da geht man, wenn man hip sein will, geht man da frühstücken, ne, am Wochenende oder wenn die Eltern zu Besuch sind. Und es ist wirklich ein nicer Place, das ist ein ganz toller Laden.
Ja,
so haben sie schön gemacht. Ne?
Ja.
So, und da warst du und da warst du auch nominiert oder geladen
nein,
Zuhörerin?
Nein, ich war nur, also da werden dann alle Rektorinnen und Rektoren, Präsidentinnen und Präsidenten eingeladen. Ich bin nur deshalb dabei gewesen, weil ich am nächsten Tag eine Fortbildung hatte in Berlin.
Ach
und
so.
Da muss ich sowieso am Abend vorher anreisen. Und dann habe ich mir gedacht, okay,
guckst
dann habe ich zwei
an?
Fliegen mit einer Klappe.
Okay.
Und das ist auch immer nett, man trifft die Kolleginnen und Kollegen und unterhält sich gut.
Ja. Und genau, haben wir das eben eigentlich
nicht zu Ende erzählt, wie du von Wiesbaden, sondern wo du vorher...
Mannheim.
Ja. Wie du von Mannheim gekommen bist, das hatten
wir. Ja, da kam der Anruf und dann wirft man den Hut in den Ring, man bewirbt sich, man schlägt auf mit dem Konzept und dann hat man ein Hearing vom Hochschulrat. Dann kann man auch schon mit den Leuten im Haus Vorgespräche führen. Das war für mich auch sehr relevant. Und für mich hat es auch so ein bisschen Klick gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich die Kanzlerin kennengelernt habe. Und das hat sich auch bewahrheitet. Wir verstehen uns wirklich ganz wunderbar.
Welche Kanzlerin?
Der Uni Trier. Also wir sind
Wer
ja immer
eine...
Frau Krasnick, Ulrike Krasnick. Ganz tolle Frau.
Ulrike Krasnick?
Ja.
Die ist dann noch höher als du.
Nein, wir sind ja eine Doppelspitze sozusagen.
Ach so?
Ja, also es ist ja quasi, ich habe die Personalhoheit über Aha. das gesamte wissenschaftliche Personal und bin quasi das Aushängeschild nach außen und für Strategien zuständig und so weiter.
Aha.
Aber es muss ja auch jemand quasi die Finanzen und das Personal, das Verwaltungspersonal
okay.
führen. Und das ist in dem Fall immer der Kanzler oder die Kanzlerin.
Ach so.
Also wir sind immer so gedoppelt an der Spitze. Und das ist auch der Garant, dass es gut funktioniert.
Ah, ja.
Also wenn man sich da versteht und
Natürlich.
Das war wirklich ab dem ersten Moment, wir haben uns gesehen und das war irgendwie klar, dass das gut läuft. Und das hat mich für Trier dann sehr motiviert, muss ich ehrlich sagen.
Emotionale Entscheidung für Trier. Jawohl.
Ja, der Bauch.
Ja, super.
Man muss
ja.
dem Bauch zuhören.
Aber ist
ja.
doch so.
Ja.
Ist doch so.
Ja.
Das habe ich. Das ist aber auch, sag ich mal, so das Privileg des Älterwerdens, dass man dem Bauch vertraut.
Ja.
Das war doch früher, du kannst doch nicht hier emotional. Heute, ich habe immer recht mit meinem Bauch, auch wenn es Umwege gibt oder so, aber es ist immer unterm Strich richtig.
Ja,
so,
und,
ne?
und auf wen sollte man sonst hören? Also ich sage immer, also man kann natürlich...
Na, auf die anderen?
Ja, man ruft natürlich Kollegen an und sagt, ja, ist es ernst gemeint? Und also gerade in solchen Prozessen hat man natürlich immer so ein bisschen Sorge, ist man nur die Zählkandidatin, es braucht noch ein paar Bewerbungen und man spielt dann dieses Spiel mit, obwohl eh schon feststeht, wer das wird. Das ist an ganz vielen Orten oft so.
Okay.
Das ist schon ausgemauschelt vorher. Und also da muss man sich schon vorher irgendwie so ein bisschen absichern, dass das ernst gemeint ist. Und dazu gibt es natürlich tolle Kollegen und Kolleginnen und man ruft befreundete Rektoren, Rektorinnen, Präsidentinnen an und sagt, was ist dein Eindruck und so weiter.
Ja,
und wenn das alles irgendwie positiv sich gibt, ja, dann geht man durch den Prozess, weil man muss natürlich am Ende gewählt werden, ja, vom Senat.
Aha.
Und im Senat sind alle vertreten, das ist das höchste Gremium, ist auch jetzt mein höchstes Entscheidungsgremium im Haus, nehme ich auch sehr ernst, weil der Senat, also da sitzen, sind alle vertreten, von den Studierenden bis zu den Professuren, sind alle drinnen, inklusive Verwaltung, IT und so weiter. Also da ist wirklich die Buntheit von so einer Universität, der Mittelbau auch, also quasi die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die vor der Professur sind. Und da wird alles ausgehandelt. Da werden alle großen Entscheidungen getroffen. Und
also
das
du bist
ist
eine
wichtig.
Gewählte Präsidentin.
Genau.
Okay.
Also man wird gewählt für 6 Jahre. Ja.
6 Jahre. Und wenn man Glück hat, bleibt man für immer.
Naja, es geht dann im Hintergrund natürlich immer drum, man ist ja eigentlich auf einer Professur auf Lebenszeit an einer anderen Universität und da muss man dafür eine Lösung finden. Also ich bin jetzt hier auch Professorin, weil ich mein Fach auch nicht aufgeben wollte, weil ich liebe mein Fach.
Romanistik.
Also, ja, ich finde also romanische Sprachwissenschaft, der Lehrstuhl heißt romanische Sprach- und Medienwissenschaft, das ist einfach großartig. Ja, also und ich könnte wahrscheinlich auch auf Dauer gar nicht ablassen, mich hin und wieder mit solchen Dingen zu beschäftigen. Davon ist mir zum Beispiel das Kreolische viel zu lieb, also das Papiamento oder ich habe ein großes Faible überhaupt für sprachliche Minderheiten, das finde ich ganz wichtig, diese Rechte, weil das ist ganz egal, ob eine Sprache von 30.000 Leuten gesprochen wird oder von 500 Millionen. Für den einzelnen Menschen ist die Sprache, in der man denkt und fühlt und lebt, das ist das Zentrum. Ja? Ohne Sprache kein Denken.
Ja.
Wenn ich keine Sprache habe, kann ich nicht denken. Das heißt, mein ganzes Denken funktioniert über meine Sprache. Und wenn die nur von 30.000 anderen gesprochen wird, ist auch egal. Also für mich ist es immer noch das Gleiche sozusagen. Und deshalb finde ich auch, ich finde es ganz schrecklich, dass derzeit so viele Sprachen aussterben. Wir haben 6.000 bis 7.000 Sprachen in der Welt. Und man sagt voraus, dass die Hälfte davon bis 2050 wahrscheinlich aussterben
wird. Woran liegt es? Globalisierung?
Globalisierung, großer Druck, vor allem auf kleinere Kulturen. Es gibt ja auch so eine Verbindung zwischen, also sagen wir mal, Sprachenvielfalt ist überall dort hoch, wo sehr viel Armut ist.
Ja,
okay. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, also die Lösung ist, die Leute einfach in der Armut zu belassen, damit die Sprachenvielfalt erhalten bleibt. Ja, das geht nicht, also rein ethisch könnte ja, man ja natürlich nie so einen Standpunkt vertreten. Und dort, also die Armut ist groß, dann, wenn halt die Zivilisation noch nicht so brutal durchgegriffen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und sobald die Zivilisation durchgreift, das hat man gerade während der Kolonialzeit ganz, also Zivilisation jetzt wirklich immer unter Anführungszeichen, bitte.
Naja, sofort das Beispiel ein, eine Freundin von mir aus Berlin, die konnte ihren Dialekt nicht verstecken. Ne? Und die kam aus der Nähe von Karlsruhe, also eigentlich hier so pfälzisch.
Ja, badisch fast.
Oder badisch. Wo ich mir sagte, boah, Claudi, bitte. Ja, wo ich mich immer so ein bisschen fremd geschämt habe. Und wo ich aber im Endeffekt jetzt auch mittlerweile diese ganzen Dialekte total toll finde, dass es die noch gibt. Ja. Ne? Und damals habe ich mich immer geschämt quasi für sie, als ob sie doof wäre und eine ganz gebildete Person. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen ihr Piece zu sagen, nein, nur weil ich jetzt in Berlin lebe,
Unterwerfe ich mich nicht,
während ich mich sprachlich total angepasst habe dort. Mhm. Und weil Trierisch und Berlinerisch gar nicht so viel voneinander weg ist, weil so dat, wat und so, das also hat sich bei mir dann so eingegruft. So, und ich mag den Trierer Dialekt nicht, leider. Ich finde den, weil das kein echter Dialekt ist, finde ich, das ist einfach gruselig.
Also ich finde jeden Dialekt eigentlich echt, ja. Also wie man dazu steht und wie man den wahrnimmt, das hat meistens andere Gründe, die gar nicht unbedingt in der Sprache begründet sind, sondern in irgendwelchen anderen Faktoren, die eher emotionaler oder Sozialisationsnatur haben irgendwie.
Ja.
Und das ist auch in Ordnung. Also man darf ja auch Einstellungen haben. Ja, also wir kategorisieren ja Menschen sofort, sobald die das erste Wort sagen. Also ich wechsle zum Beispiel die Sprache, wenn ich in meine Heimat fahre. Wenn ich über die österreichische Grenze fahre, ja, spreche ich völlig anders.
Nämlich?
Österreichisch.
Sag mal.
Ja. Ja, dann rede ich so, wie man dort redet. Das ist ja ganz anders.
So ein ganz anders. So ein ganz anders. Ja, Österreichisch hat aber auch eine Identität. Und das Trierische, also da habe ich immer so das Gefühl, dass das Trierische, also jetzt, ich kann jetzt nur von meinem Trierisch reden. Ne? Und in Berlin am Anfang, in Berlin der 90er, habe ich immer Leute erkannt an der Stimme, die irgendwie aus unserer Region kamen, wenn mir da Leute vorgestellt wurden. Und so habe ich in der Uferfabrik in Tempelhof, gibt es so ein Kulturding, so ein bisschen, war mal so eine Hippie-Bastion, die haben jetzt Kino, Theater, Café und Jugendarbeit und so. Und da wurde mir in den ersten Wochen jemand vorgestellt und habe ich gesagt, der kommt mir bekannt vor. Und damals dachte ich noch, ich bin die einzige Trierin, so weit weg, also ne, von Trier ist niemand sonst. Ne? Und dann waren das Tatsache Menschen aus Trier, die in den 70er Jahren da, und er hatte diesen Trierer nur die Melodie noch drauf. Ne? Und daran habe ich gesagt, sag mal, du kommst mir bekannt vor. Und dann haben wir recherchiert und dann haben wir festgestellt, dass er sogar bei uns im Dorf in den 70ern mal so einen Bauernhof besetzt hatte. Ne? So. Und der ist in Berlin und da habe ich, und das ist mir oft so gegangen. Ne? Das hat dann was Schönes eigentlich, wenn man am Slang oder hört, wo jemand herkommt.
Also ich finde, Sprache ist immer auch ein Teil Heimat. Ja? Also wenn man hört, wie die Menschen sprechen. Ich meine, ich bin jetzt keine primäre Dialektsprecherin. Also mein Vater ist Österreich, meine Mutter kommt aus Deutschland.
Aus Hannover?
Aus Dortmund.
Ah, ja, okay.
Ursprünglich in Dortmund geboren, aber da ganz früh ausgebombt worden und in Schwaben groß geworden. Und die sprach also quasi Standarddeutsch, so wie sie es also ganz früh gelernt hat. Und dann sprach sie natürlich auch Schwäbisch. Und ich war als Kind immer fasziniert, wenn sie ihre Mutter hat gar nicht so viel Schwäbisch gesprochen, aber die Schwester hat ordentlich Schwäbisch gesprochen. Wenn sie die angerufen hat, hat die Sprache gewechselt.
Hast du nichts mehr verstanden? Ne?
Also ich habe das verstanden, weil die Großeltern haben ja auch so gesprochen und wir waren da oft zu Besuch. Aber ich konnte das nie aktiv sprechen und sie hat das wie so eine weitere Sprache gesprochen. Und dass ich nicht so spreche wie die anderen Kinder ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich, ist mir erst aufgefallen, wie ich in die Schule gekommen bin, im Dorf. Also ein kleines Dorf südlich von Salzburg, nicht weit weg, 12 Kilometer. Mhm. Und dann auf einmal war ich gebrandmarkt als die Deutsche.
Die Deutsche.
Ja, und das war kein Kosewort. Mhm. Also es war nicht nett gemeint damals in den 70er Jahren, ja, sagen wir so. Also das war nicht nett, weil da war ja, ich meine, der Wiederaufbau in Österreich hat ja mit fast 10 Jahren Verspätung begonnen. Mhm. Und dann kam es natürlich mit dem Tourismus so, zu so einem leichten Aufschwung, so dass die Leute sogar die Kinderzimmer im Sommer an die Touristen vermietet haben und so, um da irgendwie Geld zu verdienen. Und dann gab es halt immer diese Geschichten, ob die wahr sind oder nicht. Ja, ja. Tut eigentlich nichts zur Sache, dass dann quasi die deutschen Nachbarn kamen und sich mit dem 100-Mark-Schein die Zigarette angezündet haben. Und es wurde so kolportiert. Ja. Und das war so per se für mich auch gar nicht so einfach, diese doppelte Identität, mhm, ja, also positiv zu leben. Und meine Mutter hat mir erzählt, ich habe dann wirklich innerhalb von 3 Monaten, die ersten 3 Monate in der Schule, Österreichisch gelernt. Also sekundär quasi. Ich bin ja nicht mit Dialekt aufgewachsen, aber von den anderen Kindern habe ich mir das drauf geschafft. Und interessant ist meinen Kindern wieder genauso gegangen, wie wir zurück sind nach Deutschland, also sozusagen ausgewandert sind aus Österreich. Meine Kinder sind beide in Salzburg geboren, sind dort auch noch teilweise im Kindergarten, eine ist sogar noch eingeschult worden. Und wie wir nach Mannheim kamen, wurde mein Sohn, der musste in der ersten Grundschulklasse wechseln, die Schule, von Österreich nach Deutschland. Und da hat ihn die Lehrerin vorgestellt, die sehr nett war. Tolle Frau, wirklich toll. Hat sie gesagt, das ist also Sebastian. Er spricht auch Deutsch, auch wenn man es nicht hört. Und er ist heimgekommen und sagt, Mama, wir sprechen doch Deutsch. Und er hat auch innerhalb von 3 Monaten genauso gesprochen wie alle anderen. Also Kinder sind wahnsinnig anpassungsfähig. Ja. Und auch große Sprachtalente, solange das Gehirn noch nicht eingependelt ist, welche Hälfte zu tun hat, kann man sich also Sprachen sehr leicht auch drauf schaffen und auch unterschiedliche Varietäten, also Arten zu sprechen. Und dann tut man das, weil man will ja dazugehören. Ja, man will ja nicht der andere sein, der Komische oder die Komische.
Ich habe gerade so ein Bild irgendwie eine Freundin von mir aus der Schweiz, ne? Und wir haben ihre Eltern und ihre Familie besucht in Römerswil und sind abends nach Luzern oder dann auch nach Basel. Ich weiß nicht mehr, in welche Stadt wir waren. Und dann sind wir zum Döner und dann steht die Frau mit dem Kopftuch und spricht Schweizerdeutsch. Ja, das Dönerli mit alles. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und ich habe gelacht und gelacht. Und sie wollte wissen, was so witzig ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Berlin. Und in die Vorstellung, dass jemand von wegen im Döner
Schweizerdeutsch
spricht, das ist einfach so exotisch. Ja. Entschuldigung. Ja. Und da hat sie dann auch lachen können und fand das witzig. Und es ist abgefahren. Aber Sprache ist natürlich Identität.
Natürlich, ja.
Selbstverständlich.
Und das Erste, was man tut, wenn man wo dazugehören will, ist natürlich auch die Sprache zu erwerben. Übrigens, das ist wieder so eine Brücke Richtung Syrien. Also gestern bei dieser Berichterstattung fand ich auch so interessant, dass da teilweise die erste Generation von Syrern, Syrerinnen, die schon Journalisten sind und das Deutsche beherrschen, ins kleinste Detail, ja, und jetzt schon bei uns im Mediensystem mitarbeiten, auch mit dieser Expertise, die haben. Wahnsinn. Das sind ja auch so ein Reichtum an Erlebnissen, an was man mitgemacht hat. Auch ich finde, es ist auch eine gewisse Empathiefähigkeit, die damit einhergeht, ja, wenn man eben diverse Biografien auch im Mediensystem zulässt.
Ja, und das muss ich sagen, das haben sie schon echt, also auch Frühstücksfernsehen. Ich gucke manchmal Frühstücksfernsehen zum Fitnesstraining. Ne, dann läuft immer die Klotze, dann habe ich schon so auf meinem Trampolin und dann denke ich auch immer, ja, wir haben schon ein recht diverses Moderatoren-Ensemble. Ja, und das finde ich super.
Es gab es in den Kulturen der Welt immer schon. Also es gab immer schon Matriklans, es gab auch matriarchale Strukturen. Es gab immer die gesamte Buntheit. Ja. Also und warum uns das so schwer fällt. Also mir kommt vor, dass das auch das, was mich an dieser ganzen Diskussion ums Gendern so aufregt. Also was ist da kompliziert dran? Ja, gar nichts ist dran kompliziert. Ja. Und B, warum redet man nicht eigentlich über die Sache, um die man wirklich ringen und diskutieren sollte, nämlich Chancengerechtigkeit? Darum geht's ja eigentlich. Ja? Also, dass egal aus welcher Ecke jemand kommt, für jeden Menschen am Ende die gleichen Chancen bestehen. Und dass man nicht über Gender-Sternchen oder Doppelpunkt oder Binnen-I oder sich über sowas...
Und wie alt es schon ist, die Diskussion, als ich studiert habe in den frühen 80ern, fing es an, dass man das diskutiert hat. Nur jetzt haben wir 40 Jahre später und es ist, aber was ich mich manchmal frage, vielleicht weißt du das aus wissenschaftlicher Sicht besser als ich, aber für mich ist es immer so ein gefühltes Wissen, dass immer Neuerungen in Gesellschaften immer das Regressive nach sich ziehen. Das also, weil ich hatte irgendwann mal Professor Susan Nyman bei mir in der Show, ne, wichtige so Philosophin, blablabla. Und sie meinte damals, Trump, erste Trump-Wahl, nein, auf keinen Fall. Und sie glaubte damals noch an Bernie Sanders, also ganz früh, weil sie eben auch als politisch angefragt war, als Spenderin für einen Wahlkampf und so. Und das habe ich nie vergessen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, nach diesen modernen Sachen, wir hatten einen schwarzen Präsidenten dann irgendwann. Mhm. Ne? Also so, modern. Das nächste wäre ja eine asiatische Frau gewesen. Ja. Oder,
dann wird's
oder jemand
Retro,
im Rollstuhl. Der, oder wie auch immer, wenn das so linear, Fortschritt in der Ethik so linear wäre, dann
aber ich
hätten glaub, wir keinen Diskurs mehr, nirgendwo mehr.
Aber die Menschheitsgeschichte ist einfach nicht linear. Also selbst Wissen, dass wir mal errungen haben und dass wir gesichert haben und auch umsetzen konnten, das heißt nicht, dass das dann für immer und ewig gesetzt ist.
Ja.
Also wir können immer wieder in einen archaischen Zustand zurückfallen. Und wenn man sich dieses neue Biedermeier auch anschaut, mit nur mehr Tortenbacken und was weiß ich, das ist schön, ich backe auch gern mal was, aber das kann doch nicht der Inhalt sein. Ja? Also ich meine, man muss ja auch irgendwie sehen, was könnte mich möglicherweise auch einfach gefährden als Person. Und ich bin oft, also mir bleibt der Mund offen stehen, wenn ich sehe, wie junge Frauen sich mir nichts, dir nichts in diese Falle begeben, obwohl sie schon sehen oder lernen könnten von der anderen Generation vor ihnen, dass das also wahrscheinlich zu so und so viel Prozent in der Altersarmut endet. Mhm. Ja? Also wir wissen das ja wir haben kein Wissensproblem, wir wissen das, aber wir haben ein Umsetzungsproblem und wir verweigern. Also ich habe gerade jetzt letzte Woche sehr viel in dem Buch von Annette Kenel gelesen, die 7 Todsünden.
Aha.
Also wir erkennen die Problemstellen, ja, also Umgang mit Konsum beispielsweise oder ja Macht, also quasi oder auch Gewalt, Zorn, also es ist ganz viel davon in der Welt, ja, also die leider meistens alten weißen Männer, die die Welt verbrennen, ja, mit ihren Ansprüchen und Diktatoren sein zu wollen und nicht ablassen zu können von der Macht. Interessanterweise sind das sehr oft Männer, in der Regel. Und was das bewirkt. Und ich fand das dann auch ihre Diagnose am Ende zu sagen, okay, da sind diese ganzen Todsünden, aber an welcher leidet denn tatsächlich das 21. Jahrhundert? Und sie sagt dann am Ende, okay, das ist die Trägheit, die Acedia. Die Trägheit. Wir wüssten genau, wie es geht, aber wir wollen unser Verhalten nicht ändern.
Ja, ich sag immer, es ist auch so ganz, also wenn man es ganz naiv runterbricht, denke ich immer, gucke ich nach mir selber. Wann habe ich mich in meinem Leben weiterentwickelt? Wo waren die Momente, wo ich dachte, das war gut so, das habe ich gemacht? Und wo war die lange, bequeme Phase? Und ich bin extrem bequem. Und ich habe mich nur auch aus Krisen heraus entwickelt. Und zwar, und Krisen meine ich nicht mal so ein bisschen durchhängen, sondern eine echte Krise.
Ja.
Da, wo es nicht mehr weitergeht, leiden. Und nach dem Leiden, ich will jetzt aufhören zu leiden, kommt dann der Aufbruch.
Wie der Phönix aus der Asche, wieder
kommt
was
dann der
Neues.
Aufbruch. Ja, und auch die Kraft dafür. Dann ist auch die Kraft dafür da. Und vorher bin ich bequem, es ist alles okay, ich kann mir alles leisten, was so, es ist ein bisschen langweilig, aber es stört nicht weiter. Mhm. Und wir tun, also ich habe so den Eindruck, man tut so viel dafür, das Langweilige so zu belassen.
Ja, also ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber ich weigere mich einfach, das zu sehen, was nicht funktioniert. Weil wenn ich es wirklich anerkennen würde, müsste ich jetzt mein Verhalten ändern.
So.
Ja. Und eben zum Beispiel mehr Bus fahren als Auto oder ganz Banalitäten.
Ja, oder mehr lesen statt Serie bingen, was gerade mein Problem ist.
Also es gibt ja ganz viele Ansatzpunkte und wahrscheinlich kann jeder Mensch gleich mal 10 nennen in Serie.
Ja.
Aber was wären denn Verhaltensänderungen?
Und auch damit ein bisschen freundlich sein vielleicht. Einfach sagen, ich darf das mal ein bisschen und dann ist aber mal gut und dann sich auch zu bewegen.
Ja.
Und dann zu merken, es tut gut, sich zu bewegen.
Ja.
Und dieser Wunsch, auch ich habe auch immer so das Gefühl, dass wenn man zurückblickt, dass ja immer an der Schnittstelle, wo eine neue Gesellschaft sich quasi aufmacht oder wo man merkt, jetzt passiert wieder eine Bewegung in was Neues rein, in der gesamten Gesellschaft oder so, 68er oder keine Ahnung, von mir aus die Digitalen dann in den 90ern oder so, dass das ja auch immer so ein bisschen dauert und auch immer das Regressive nach sich zieht. Sobald ein Schritt wieder nach vorne geht, kommen auch immer Ängste. Es kommen ja auch immer Ängste auf, ne? Und dieses, jetzt ist so viel parallel passiert, Kriege, Dings, Umweltkatastrophe und eine Krise jagt ja die nächste. Und ich habe so den Eindruck, dass alles darauf ausgerichtet ist, die Krisen nicht erleben zu müssen.
Genau. Und man ignoriert sie einfach.
Und andererseits macht man sie aber zu so einem Art medialen Schauplatz, der in der Kiste bleibt. Und alles andere muss dann regressiv sein, weil früher war doch alles besser, kommt dann ganz schnell. Ne, so.
Und es wird natürlich politisch extrem instrumentalisiert.
Benutzt
ja?
und
also wenn die Leute Angst haben vor Veränderungen, ja, dann kann man doch immer sagen, naja, früher war ja alles so viel besser, was ich überhaupt nicht glaube. Also rein numerisch
das
gesehen
auch gar nicht stimmt.
Haben wir also, heute weniger Konflikte als früher. Und also, es hat sich vieles zum Besseren gewandt. Nur wenn ich halt jetzt gerade die Krise auch missbrauchen will, um politisch in die eine oder andere Richtung Wind zu machen, dann ist das natürlich ganz einfach, weil mit Angst hat man schon immer. Angst oder gemeinsamer Feind, das funktioniert ganz prächtig, ja, um Menschen irgendwie in eine Richtung zu drängen, wo sie vielleicht gar nicht jetzt selbstständig hingegangen wären. Aber ja, Angst ist sehr, sehr mächtig.
Wovor hast du denn Angst?
Oh, ich habe vor ganz wenig Angst, wirklich.
Das glaub ich auch.
Ja, also die einzige Angst, die man natürlich immer hat, dass die Kinder vor einem gehen. Ja, das ist das Einzige. Aber ich glaube, das ist eine Urangst, wenn man Kinder hat, dass man also das auf keinen Fall erleben möchte. Also das hoffe ich, dass mir das erspart bleibt. Ja, weil das ist einfach schwierig. Also wer das durchmacht, das ist hart und das geht auch nicht mehr weg. Das kann nicht heilen.
Nee, das kann
nicht heilen. Aber sonst habe ich eigentlich Angst. Ja, also ich wüsste, sowas würde mich ganz fundamental verändern und würde sehr viel Platz greifen in meiner Beschäftigung mit Dingen. Aber sonst habe ich vor sehr wenig Angst. Und da bin ich sehr froh drüber. Ich glaube, ich
war das schon immer so?
Ich war schon. Und ich glaube, als junge Frau war ich noch viel unbeschwerter.
Also jetzt,
wo ich also gegen 60 gehe, habe ich natürlich manchmal schon Dinge gesehen, wo ich weiß, es kann was schief gehen. Aber ich habe ganz viel gemacht in der Jugendarbeit. Ich hatte eine Gruppe Pfadfinderinnen, mit denen war ich Inselspringen. Und ich war knapp 2 Jahre älter als die. Und wir haben nur am Strand geschlafen oder mitten im Fußballstadion, illegal oder was weiß ich. Also in Griechenland, in Schottland. Wir waren so viel unterwegs. Und ich war so in diesem Gefühl, die Welt, die kann mir nichts Böses. Das geht alles gut und es ist toi, toi, toi. Also muss man ehrlich sagen, also im Ende auch alles gut gegangen. Es ist nie was Schlimmes passiert. Wenn ich heute oft dran denke, würde ich vielleicht heute an manchen Stellen ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich bin zum Beispiel sehr viel auf Exkursionen gefahren mit Studierenden und natürlich alle Eventualitäten und macht das toll. Aber ich habe dann auch Kollegen, die mir sagen, oh, das würde ich mir nicht trauen. Mhm. Ja, das würde ich nicht machen, da 3000 Kilometer mit den Studis da irgendwo in einer Woche in die Berge und so weiter, in die letzten Täler und dann noch zu Fuß gehen und so. Und ich denke mir immer, ja, was? Also man muss ja auch Mut machen.
Was machst du jetzt noch? Also ja, wenn dir danach geht es dann ab nach Honolulu?
Ja, ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne allein am Berg. Ich gehe auch in Gebiete, wo kein Empfang mehr ist. Ja, also das ist für mich so eine Art und Weise, meinen Kopf komplett frei zu machen von allem. Das ist wie eine Kur. Also ich bin, wann war das? Höllengebirge war meine letzte Überquerung des Höllengebirges.
Das klingt schon verlockend.
Es war ein Sommer, da war ich an der Küste des Todes und im Höllengebirge.
Wo ist das?
Das ist im Salzkammergut. Es ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Also ich bin losgegangen von Altmünster bei Gmunden und dann geht man erst den See entlang, dann geht man auf den Feuerkogel und dann überquert man so einen ganzen Bergriegel aus Kalkstein, sehr schroff teilweise, also viel oben runter, nie zum Klettern, weil ich bin nicht ganz schwindelfrei, sowas mag ich nicht so gern, aber ich gehe gern lange und wenn man allein geht, ist auch das Interessante, dann kommt man irgendwann in so einen kompletten Ruhezustand, also wo man auch gar nicht mehr merkt, dass man geht, die Beine gehen von alleine Und dann treffe ich oft 4-5 Stunden gar niemanden. Also ist man völlig allein. Ja, ein paar, ja, eine Gämse und ein Steinbock und halt die Tiere, die um einen da rum sind, wenn es dann ganz still wird, weil dann trauen sie sich auch raus. Mhm. Aber das ist so eine Kur. Und wenn man Lust hat, abends übernachtet man meistens auf irgendeiner Hütte, also im Alpenverein oder so.
Und das hat man dann auch vorher geplant? Also von
ja, das gucke ich mir vorher auf der Karte an, wie lange schaffe ich das? Das war gar nicht so ohne, weil in dem Sommer war so wenig Wasser und man konnte dann an den Quellen, die zwischendurch eingezeichnet waren, kein Wasser kriegen.
Oh.
Also ich saß dann oft eine Stunde, dass da ein bisschen was reingetropft ist und ohne Wasser schafft man das nicht. Es war heiß, also war wirklich heiß, es war Hochsommer. Und man hat da auch niemanden, der einem aushelfen würde. Also okay. Muss man sich dann in Demut und Geduld üben und sich da hinsetzen, dass das ein bisschen volltropft. Aber das hätte ich auch vorher erfragen können. Also es war auch so ein bisschen ein Fehler meinerseits. Wenn ich auf der Hütte vorher gefragt hätte, hätten mir die schon gesagt, dass die Quelle nicht sprudelt in dem Sommer. Aber dann kommt man abends auf so eine Hütte und dann trifft man die abenteuerlichsten Leute wieder und schläft da mit 30 Leuten in einem Matratzenlager, hat den Schlafsack.
In so einer Schlafhalle?
Das merkt man gar nicht. Man ist so müde. Man ist so müde oder so Stockbetten. Ich kriege das gar nicht mehr mit, wenn ich 8 Stunden gegangen bin ja, und dann was gegessen habe. Also der Körper ist irgendwie so leergeräumt, dass man auf jeden Fall gut schläft. Ja.
Klingt gut. Aber ich denke jetzt gerade, ich habe so mit woanders übernachten bin ich ganz spießig. Ich habe zwar mit 18 auch mal im Sleep-In in Amsterdam, im Melkweg und wie das da alles hieß, Interrail. Und da haben wir mit Punks in so auch auf so Etagenbetten und da waren so dünne Isomatten, die so Blasen hatten. Das sah aus wie so Käse und dann waren in der Dusche waren dann die Riesenpunks und obwohl wir ja selbst totale Punks waren, war mir das alles zu viel. Und ich bin da ganz pingelig mit sowas, woanders schlafen und so,
Mir macht das gar nichts. Also ich habe auch meine ersten Reisen alleine immer zum Beispiel auf Bahnhöfen geschlafen. Das war damals möglich.
Früher auch schon,
Ja, aber ich bin oft allein unterwegs gewesen, um diese Freiheit zu haben, aber ich habe mich dann immer wieder mit Leuten sozusagen solidarisiert. Man übernachtet an der gleichen Stelle, man passt aufeinander auf.
Okay.
Oder man schläft in einem Fernzug und da waren auch die verrücktesten Menschen dabei, die ich da kennengelernt habe. Und da habe ich habe eine wichtige Lektion gelernt, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Das war mein größtes Learning sozusagen aus dieser Zeit. Weil man braucht Schutz, wenn man allein reist als junge Frau. Mhm. Und man schließt sich immer wieder Menschen an. Und ich habe die abenteuerlichsten Sachen erlebt. Zum Beispiel einmal auf einer Zugfahrt ich bin gern auch Interrail gefahren. Das war von Bilbao nach Barcelona, also die ganze Nacht im Zug und es war irgendwie frisch und kalt und ich wach morgens auf und ich war komplett zugedeckt mit Zeitungspapier. Und da saßen 3 alte Herren in meinem Abteil und die haben gesagt, wir hatten so den Eindruck, es ist ihnen total kalt. Und dann haben die ihre Zeitungen ausgepackt und mich zugedeckt. Und dann habe ich mir echt gedacht, hätte ich nie erwartet. Ich habe mich vorher schon ein bisschen mit ihnen unterhalten. Ich konnte schon ein bisschen Spanisch. Aber dieses Sorgen füreinander, das finde ich, das ist so zutiefst menschlich. Und dass man sich auch manchmal dann jemand anderen anvertrauen muss irgendwie, weil natürlich, die hätten auch das Gegenteil tun können und mich wahrscheinlich in der Nacht ausrauben können oder sonst was. Aber dass man dieses Vertrauen, es ist gut. Der Mensch ist im Kern gut.
Ja, das würde ich immer gerne glauben. Aber es ist vielleicht so. Ja, es ist. Glaubst du da immer dran?
Ja, ich glaube schon. Okay, also ich glaube schon sehr stark dran. Also ich weiß, dass es böse Menschen gibt, die sind mir auch schon begegnet, aber ich glaube, die haben dann alle einen guten Grund, dass sie so geworden sind. Und man findet vielleicht auch bei jedem auch einen Kern, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht doch andocken. Und ich versuche immer diesen Kern zu finden.
Okay. Ja, es ist ja besser. Es ist ja wurscht, ob das jetzt so ist.
Es macht mein Leben schöner. Ja.
Es ist auch wie, wo ich immer sage, ich habe meine Probleme hier und da und das. Aber ich habe in der Regel oft gute Laune. Das ist mir jetzt irgendwie so aufgefallen. Ich bin eigentlich immer okay gelaunt. Ich kann auch mal zicken, und bin dann richtig sauer, dann geht es raus und dann ist es weg. Aber ich bin so im Everyday Life relativ gut gelaunt.
Ja, ich finde, man hat ja immer die Wahl. Ja, ich kann das sehen, was mir gefällt, oder ich kann das sehen, was mich jetzt total stört. Ja, also ich wähle selbst. Ja, es ist ja nicht die Sache an sich, sondern meine Einstellung zu dieser Sache, die eigentlich dann meinen Tag prägt. Und also ich versuche das nach Kräften, gelingt mir auch nicht immer. Ja, nee, also das wäre jetzt total übertrieben zu sagen.
Es ist ja menschlich, du bist ja nicht immer auf 100.000 Wolke 7 und so. Aber dieses so Grundsätzliche, ne, so im Umgang, ich meine, wenn ich bei der Post anstehe und jemand schubst, sag ich, macht nichts, und dass man darauf reagiert, dass ich, gestern hatten wir den Bereitschaftsarzt bei meinen Eltern, und dachte ich mir, es kommt ein gestresster Mensch an, dann hatte schon angerufen, 2 Stunden später, ich so, kein Problem, wir haben keinen Notfall, ich möchte nur sicher gehen. Ja. Und dann kam der an, total gut aussehend, obwohl wir wollen ja nicht mehr aber einfach so sofort, offenes Gesicht, kleiner Mann, super charmanten Akzent, ich dachte Franzose, und ich spreche dann die Leute gleich an, weil die Situation ist ja klar, es ist ein Arzt da und da kann man ja trotzdem als Mensch sich begegnen.
Ja, ne? Natürlich.
So. Und ich dann, sind Sie Franzose? Und er so, nein, ich komme aus Dubai. Und ich so, oh, Hammer. Und so, und ich so die ganze Zeit zu Mama, oh, schöner Mann und so. Und er immer nur so beim Abhören, dann pssst. Und es war so eine niedliche Begegnung. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, Sie sind jetzt der Bereitschaftsarzt, und allen Klischees entgegen, ich mache die Tür auf und hier kommt ein wohlgelaunter, menschlich offener, super charmanter Mann rein und ist ganz lieb zu meinen Eltern. Vielen Dank dafür. Ja. Und er sagt, wissen Sie, ich arbeite sehr viel mit alten Menschen und es ist so. Und ich hätte ihn knutschen können und habe mir aber zeitgleich gedacht, nein, das könnte doch der Standard sein. Wir wissen doch alle, ich weiß, dass der Bereitschaftsarzt gestresst ist. Ja, dann gehe ich als...
Ja. Ne, aber ich kann mich halt in jedem Moment so oder so entscheiden. Ja, wenn ich gut in meiner eigenen Energie bin, dann kann ich natürlich zu jedem Moment auch diese gute Energie den anderen streuen. Ich versuche das also gnadenlos in Alltagssituationen. An der Bushaltestelle oder am Flughafen oder also gerade in so Wartesituationen, wo jeder irgendwie nur, und jetzt muss man da wieder durch die Sicherheitskontrolle. Und also meine Erfahrung ist, man kann mit allen Menschen irgendwie einen Anknüpfungspunkt oder ein interessantes Gespräch und so weiter. Ich glaube, wir sind zutiefst soziale Wesen. Und es tut uns gut, in soziale Verbindung zu gehen. Und wenn es nur 5 Minuten sind irgendwo.
Ja, absolut.
Also dieses gesehen werden. Also ich versuche, so gut ich kann, auch Menschen immer anzusehen. Also wirklich ich sehe dich. Also du bist hier und du bist wichtig. Ja? Egal, wer das ist, egal an welcher Stelle. Und man kriegt so viel zurück.
Das unterschreibe ich sofort.
Man kriegt wahnsinnig viel zurück. Also ich finde, man kriegt immer, es gibt ja, die Energie ist endlich. Ja, und die immer im Umlauf ist, die kann man wieder verteilen und dann kommt sie wieder zurück. Und dann ist das wie so ein Kreislauf. Ja? Also diese soziale Energie, das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich.
Wir haben schon totalen Überhang. Ach, das habe ich mir doch gedacht. Warte, ich gucke nochmal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, wo waren wir zuletzt? Hatten wir das rund, das letzte Thema? Wahrscheinlich nicht.
Wir sind vom 100. ins 1000. Aber es war immer spannend.
Das macht nichts. Ich gucke jetzt noch, was ich hier aufgeschrieben habe. Ah ja, ich habe heute nämlich noch gegoogelt. Vorher dachte ich mir, ich brauche jetzt noch schnell ein paar heiße Themen, Frau Professor kommt und so. Ne? Und dann habe ich geguckt, News aus Trier. Mhm. Einfach mal schnell so blob. Und dann ging auf, totales Ehedrama, Mann gesteht Tat an Frau. Mhm. Und daneben gleich Hochzeitsmesse. Am 12.01.25 im Nels Park Hotel. Und da habe ich mir gedacht, das sind doch zwei
Gegensätze irgendwie.
Gegensätze, über die man kurz sprechen kann. Heiraten war doch auch mal ein Hobby von dir, oder?
Ja, habe ich das falsch in Erinnerung? Das habe ich aber abgelegt. Interessiert mich heute nicht mehr.
Heiraten
so.
Nicht.
Nee, das ist jetzt abgelegt. Aber ich habe in meiner Studierendenzeit ganz viele Ehen mitgeschlossen als Trauzeugin, weil das war mein Nebenjob. Salzburg ist ja bekanntlich eine schöne Stadt und hat einen wunderschönen Marmorsaal, wo man heiraten kann. Viele sagen, es ist der schönste Saal der Welt, um zu heiraten. Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber er ist sehr schön. Und da haben vor allem japanische Paare den Bund fürs Leben geschlossen, weil das wesentlich günstiger war, als in Japan die ganze Firma einzuladen zum Fest. Die haben sich teilweise auf 10, 15 Jahre verschuldet und dann gab es diesen Ausweg, entweder eben in Hawaii oder eben in Salzburg Märchenhochzeit zu feiern. Und das waren Hunderte. Also ich habe wirklich hunderte Paare. Ich hatte damals noch 2 Jahre Japanisch gelernt und meine Dozentin war immer die Dolmetscherin und ich war die Trauzeugin und für alles zuständig, dass das passiert. Da gab es eine Agentur, die hat das dann vermittelt und dann ist man das Kleid ausleihen gegangen und dann ist man die zum Friseur und dann war alles, also, und dann die weiße Kutsche. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Hochzeiten miterlebt.
Da warst du so eine Art Super-Wedding-Plannerin, oder was?
Ja, ich habe das übernommen, wenn schon alles geplant war. Also ich war nur die das dann getan hat. Ich war das ausführende Organ. Also ich habe dann nur gekriegt, an dem und dem Tag, das und das Ehepaar, die und die sind beteiligt. Was ist das Programm? Da gab es verschiedene Abstufungen. Teilweise auch andere Nationalitäten, aber sehr, sehr lustig. Also ich finde nach wie vor, das was Schönes. Und ich finde auch, man muss auch mutig sein im Leben. Man kann viele Entscheidungen wieder revidieren, aber ich sag im Zweifel einfach mal voll rein. Und dann ist das so. Und wenn es dann nicht mehr gut ist nach ein paar Jahren oder wenn man draufkommt, das war also wirklich die falsche Wahl, der falsche Mensch oder der betrügt mich oder was weiß ich und das halte ich nicht aus oder ich will so nicht leben oder ich will nicht da leben. Dann kann man sich aus einer Ehe auch wieder rausbegeben. Also das kann ich sehr gut.
Ja, gut. Also wenn ich das jetzt so höre, dann heirate ich auch nochmal. Aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, mein Leben zu teilen. Weißt du, das ist mir so mein Ding. Weil ich brauche das alles. Ich brauche das alles für mich. Ich kann das gar nicht teilen.
Ja, ich finde hochinteressant. Ich lese gerade das neue Buch von Emilia Reuk. Das heißt einfach Lieben. Ich habe letzten Sommer gelesen, Das Ende der Ehe von ihr. Ist eine ganz tolle, intellektuelle Feministin, lebt in Berlin, kommt aber ursprünglich aus der französischen Karibik. Also eine sehr scharfsinnige, analytische Frau, die aber auch sehr viel aus ihrer eigenen Erfahrung spricht. Und das, also, finde ich hochinteressant, also dass in unserer westlichen Welt sehr stark dieses Lieben und Liebe immer so mit dieser Kleinfamilie und Paarbeziehung vor allem assoziiert wird, was einen wahnsinnigen sozialen Stress auf vielen Ebenen bedeutet, nämlich für all diejenigen, die vielleicht nicht so leben wollen oder nicht so leben können oder aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht mehr so leben können oder das macht wahnsinnig Stress. Und ich finde eben das Konzept, dass man sehr, sehr umfassend und sehr unterschiedlich lieben kann, ja, und dass man sich das auch zugesteht und aus ganzem Herzen, vollem Herzen tun kann, das finde ich also viel interessanter und viel stabiler als jetzt alles auf diese total überlasteten Kleinfamilien, die mir dann oft leid tun, zu fokussieren. Klar, man zahlt dann den Preis, vor allem als Frau. Ich habe meine Kinder quasi alleine großgezogen. Das ist der Preis, aber es ist eine unheimliche Freiheit.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, also diese ganze Gewalt an Frauen, also dass man, jetzt hatten wir gerade die Orange Days, also wie viele Frauen werden getötet, wie häufig sind Femizide, wie viel Gewalt passiert im engsten Familienkreis an Mädchen, an jungen Frauen und so weiter. Das finde ich nach wie vor so tragisch. Und auch das hat mit diesem Fokus, dass Liebe ist, das ist für die Paarbeziehung und für die Kleinfamilie sozusagen. Und alles andere ist doch viel stabiler, wenn das System ein bisschen breiter ist. Ja, dann kann sowas auch nicht so leicht passieren. Ja, man sucht nach alternativen Lebensmodellen, wo man wirklich breit und gut, also in die Liebe sehr viel einschließt, sich selbst, die Familie, die Freundschaften, die man gebildet hat. Und das ist vielleicht was mich im Laufe des Lebens auch sehr geprägt hat. Also ich habe Freundschaften, die seit 30 Jahren teilweise eben mit Menschen, die sehr weit weg wohnen, aber ich bin da und das ist, als ob wir uns kontinuierlich monatelang täglich gesehen hätten. Also da gibt es so eine Art Seelenverbindung. Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Liebe zu tun und Zuneigung zu tun zu diesen Menschen, die man einfach sehr, sehr gut versteht. Und das ist total wertvoll. Aber das wird abgekanzelt. Alles, was nicht diesen Kern betrifft, das ist ja nur so Beiwerk. Das kann man haben, muss man aber nicht haben. Und ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das ist uns auch vielleicht suggeriert worden, ganz lange, um uns klein zu halten. Ja,
ja. Aber auch mit einer... Ja, also die uns das suggeriert haben, konnten selbst auch gar nicht so reflektieren. Die haben ja auch nur weitergeben können, was sie am Start hatten. Ne? Also wenn ich heute, ich sehe es ja bei meiner Mutter, was die gar nicht kann. Was die gar nicht kann. Ich denke, wo sie auch wirklich mein Mitgefühl heute hat, wenn sie zu mir mal doof ist. Und weil ich das nicht mehr persönlich nehme, sondern einfach denke, ja, sie kann es ja gar nicht anders. Wie schade eigentlich. Oder was hat sie verpasst, was ich glücklicherweise habe? Ja.
Also ich entdecke jetzt zum Beispiel ganz viele Sachen. Meine Mutter ist jetzt 22 Jahre tot. Ich meine, das war viel zu früh, um dann noch wirklich dieses reifere Leben und deinen Austausch zu kommen. Leider. Ich habe sie Gott sei Dank noch gehabt, wie mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Da war sie noch da, beim zweiten dann nicht mehr. Meine Schwester hat sie gar nicht mehr gehabt. Ja? Also da kamen die Kinder viel später. Und meine Schwester hat jetzt die Kleiderschränke ausgeräumt, wo mein Vater jetzt verstorben ist. Der hat also quasi alles so gelassen, wie es immer war, als ob meine Mutter noch da wäre, über 20 Jahre hinweg. Und da hat sie in der Tasche von dem Kleid einen Zettel gefunden, hat sie mir dann abfotografiert und gleich geschickt. Und das waren so Leitsätze, nach denen meine Mutter gelebt habe. Und dann, wie ich das gelesen habe, musste ich schmunzeln. Aber da war zum Beispiel ein Leitsatz, war eine Frau, die ihre intellektuelle Überlegenheit ihrem Mann gegenüber nicht zeigt, ist wirklich intellektuell überlegen. Und das, ja, ich habe das dann sehr gut verstanden. Das war sie. Also der Computer, das Gehirn, wo man sich alles reinspeichert und immer abrufen kann und Schlüsse zieht, das war sie. Sie war wahnsinnig clever, wurde natürlich mit mittlerer Reife aus der Schule genommen und so wie die Frauen damals hatten, irgendwie keine Wahl. Aber auch diese, ich habe mir oft gedacht, und das habe ich auch in meine Tagebücher geschrieben, wie ich 15, 16 war, warum orientiert sie sich so stark an meinem Vater? Warum macht sie nicht ihr eigenes Ding? Warum sagt sie sich nicht los? Dann habe ich mir gedacht, ja, die hat das auf ihre Art und Weise gelebt, in ihrer Freiheit. Ja, und die wusste sehr wohl, dass sie überlegen war. Ja, und sie hat auch oft zu mir gesagt, wenn es Konflikt, also ich war ja, für meinen Vater war ich völlig unerziehbar und also total rebellisch.
Was hat dein Vater gemacht?
Der war Lehrer, zuerst in der Industrie und dann hat er in den Lehrberuf gewechselt, Ingenieur. Und also ich habe mir immer gedacht, wie hält die das aus? Also wie kann man das auch aushalten, da quasi immer so sich anhängen zu müssen und nicht das eigene zu machen? Das habe ich sehr, sehr stark kritisiert. Aber ich glaube, sie hatte ihr Modell im Hintergrund, um trotzdem ihre Freiheit zu leben. Nicht, dass ich das abkupfern möchte oder jemals leben möchte. Aber ich verstehe jetzt viel besser, wie sie trotzdem ein glückliches Leben führen konnte.
Ja,
ja, aber wie entsteht Glück? Also Hüther sagt das immer sehr schön, der sagt, das ist wie so eine Kongruenz von dem, was ich sein will und was ich eigentlich bin. Ja, also wenn da eine Kongruenz da ist, also man könnte es übersetzen wie, bin ich im richtigen Leben? Ist das mein Leben? Bin das ich? Ja, also sag immer alles, also ich bin nicht der Zorn, den ich gerade habe oder den Ärger oder die Freude, diese ganzen momentanen Dinge und Emotionen, sondern das, was nicht kommt und nicht geht, sondern was immer da ist, was ich immer habe als Ressource. Und wenn ich damit kongruent bin, mit dem, was ich gern sein möchte und was ich tatsächlich empfinde, dann bin ich im Glück. Und du scheinst dort angekommen zu sein.
Ja, das ist so, also ich muss sagen, Weil ich kann es weißt du so, weil ich aber so auch alle suchen nach dem Glück, das Glück ist da zu haben, die Werbung arbeitet mit dem Glück. Also, was ist denn das Glück, wo ich echt denke so, oder manchmal denke ich, meine Schwester ist beim Film, ne, und dann erzählt sie und ich bin jetzt mit der Mama da und und dann habe ich immer kurz so den Moment, da sage ich, nee, ist doch alles okay.
Ist doch kongruent, das ist, ja.
Ne? Und deswegen bin ich, glaube ich, ziemlich froh, Weißt du, so, wie ich das immer wieder schaffe, dass wir am Schluss bei mir landen. Das ist hochinteressant. Das ist ja, nein, aber es war wieder super Hammer. Ich weiß nur, dass wir totale Überlänge haben. Aber ich gucke jetzt trotzdem nochmal auf meinen Zettel. Hochzeitsmesse hatten wir mit dem Heiraten, das war auch sehr schön. Worauf freust du dich 2025? Gibt's da irgendwas Spezielles, wo du sagst, super, das wird der Knaller oder da freue ich mich drauf?
Also ich freue mich unheimlich drauf, dass ich so eine tolle Universität hier leiten darf, wo sich so viele Leute jetzt begeistern haben lassen, um sich auf den Weg zu machen, ein klares Profil zu kriegen und ein Prozess, wo ganz viele mit dabei sind. Ich meine, alle kann man nie gewinnen, das ist utopisch. Aber ich sehe da ganz viel positive Energie und da freue ich mich auch richtig drauf. Ich freue mich auf diese Kreativität im Haus und auf diese Aushandlungsprozesse, dass man zu was Gemeinsamem kommt, was uns gut tut, ja, und wo wir das Gefühl haben, da wollen wir uns jetzt hinentwickeln. Das ist dann immer noch, hängt noch viel harte Arbeit dran.
Geht ihr damit auch raus?
Ja,
kriegen wir euch in der Stadt mit?
Ja, wir haben nämlich jetzt seit Juli ein neues Leitbild. Das heißt jetzt mit Weitblick für Mensch und Gesellschaft. Das ist der neue.
Klingt teesockig und tata, wenn ich nicht wüsste, dass es von euch kommt oder dir und deinen Menschen da, würde ich es belächeln, aber in dem Fall nehme ich es gerne ernst.
Ich finde, das ist Wissenschaft. Also wir müssen einfach so ein bisschen in die Zukunft gucken auch. Wir können aus der Vergangenheit wahnsinnig viel lernen, aber dann auch so ein bisschen projizieren, wo geht die Welt hin, was können wir dazu beitragen, und es geht immer um den Menschen und es geht immer um das, wie der Mensch verankert ist, und das sind andere Menschen, es sind Gesellschaften, es sind Strukturen. Und dann fand ich auch sehr schön, das war ja eine redlich junge Arbeitsgruppe, die das auch erarbeitet hat, die teilweise schon viel länger im Haus sind als ich, aber und das Haus gut kennen. Und dann haben sie gesagt, eben das Erste ist dann, mit Weitblick für Mensch und Gesellschaft schaffen wir Innovation. Also es braucht gute neue Lösungen. Teilen wir Wissen. Wir behalten es nicht für uns, sondern wir sind großzügig und geben es auch raus. Mhm. Bauen wir Brücken über Grenzen, über Fachgrenzen zu anderen Institutionen, fand ich auch sehr schön. Mhm. Und das Letzte ist, sind wir gemeinsam Universität. Also es geht auch immer um diesen inneren Zusammenhalt, und das hoffe ich einfach im Jahr 25, dass man aus diesem Zusammenhalt, den ich schon spüre, an vielen Stellen jetzt auch ein gemeinsames Profil erarbeiten kann, um diese Universität so zukunftsfähig zu machen. Also ich bin ja nur eine kleine Episode. Ich will ja, dass,
ja, jetzt kommt hier die mädchenhafte Nummer. Komm.
Nein, aber ich will, dass sie in 30 Jahren noch gut dasteht.
Ja.
Ja, und das ist jetzt an uns, das quasi auf den Weg zu bringen, weil das sind große Schiffe, große Dampfer, ja, also das dauert lang, bis sich da Bewegung.
Träge Systeme.
Das sind träge Systeme. Es gibt immer dieses große Beharrungsvermögen. Am besten, es bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Das können wir schon einschätzen. Bloß keinen zu großen Wandel, keine zu großen Schritte. Alles gefährlich, ja. Da kommen auch ganz viele Ängste hoch. Mhm. Es könnte ja bei mir sich dann was ändern müssen. Also das kann ich alles verstehen. Es ist zutiefst menschlich. Aber man muss damit umgehen. Und da freue ich mich echt drauf. 25. Und ich freue mich auch, es ist jetzt 25 das Jahr noch mit dem Doppelhut, und mit Ende 25 habe ich dann hoffentlich auch so eine Chance, wieder meine Gender-Fitness-Lücke zu schließen.
Okay.
Darauf hoffe ich sehr, weil ich bewege mich wahnsinnig gern, eben fahre gern Ski, Snowboard, gehe gern in die Berge, jogge gern und gehe auch gern ins Fitnessstudio, und das kommt halt momentan total zu kurz. Also ich bin froh, wenn ich dann am Wochenende eine Runde drehen kann. Ich muss mich ordentlich ernähren, das ist wichtig, was mir gut tut. Und ich muss auch für Seelennahrung sorgen. Ich brauche Zeit für Theater, für Frauenrunden. Das finde ich in Trier ganz großartig.
Ja.
Mit Frauen kann man gnadenlos auch über die schlimmsten Momente und das größte Scheitern sprechen.
Ja.
Und man wird nicht abgeurteilt.
Weil Frauen im Scheitern einfach Profis sind.
Ganz genau.
Weil selbst im Nicht-Scheitern, also, ne? Ja, okay, das kann jetzt wieder abendfüllend werden.
Ja, ich mache jetzt schon wieder das weitergeben.
Genau. Okay, also das neue Jahr habe ich gefragt, worauf du dich freust. Das war sehr schön. Ich guck mal so. Ja, Geld frage ich auch immer ab, lassen wir aber raus. Wie wichtig ist Geld? Dann kann ich immer sagen, Geld ist mir ja gar nicht wichtig. Also vergiss es, ist vollkommen egal. Aber ich danke jetzt erstmal dir, liebe Frau Professor Doktor. Ein Doktor, ein Professor.
Reicht, ja.
Frau Professor, Doktor.
Eva reicht auch.
Eva Maria Eckkrammer.
Eva Martha, das ist ein Spezialkonstrukt. Ja.
Jetzt habe ich mich vertan.
Nein, das macht gar nichts.
Eva
das
Martha
erlebe ich ganz oft, weil meine Patentante war Tante Martha.
Tante Martha.
Ja.
Eva Martha Eckramer.
Ja.
Danke, dass du Zeit hattest und Lust hattest, dabei zu sein. Es war mir ein Fest und dass wir Überlänge haben, macht gar nichts.
Danke dir, Simi, es hat richtig Spaß gemacht.
Fantastisch. Vielleicht wiederholen wir das in 2025, so einmal pro Jahr ein Gespräch mit der Präsidentin der Universität.
Es gibt viele Themen, die haben wir heute gar nicht angesprochen.
Nein, gar nicht. Ich habe noch so viel auf dem Zettel stehen. Da fällt uns noch ganz viel ein.